Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, das bei uns intern oft fällt. Ihr habt es auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehört, aber selten wirklich richtig erklärt wird. Es geht um Lohnherstellung. Mein Gast heute ist Stefan Malik. Er stand schon ein paar Mal für die Content-Küche vor der Kamera bei uns hier unten und er ist bei uns im Verkauf. Dort betreut er genau diesen Bereich, nämlich die Lohnherstellung. Stefan kommt ursprünglich aus der Spitzengastronomie und verbindet heute kulinarisches Know-how mit Projektarbeit und Private-Label-Entwicklung. Was Lohnherstellung bei uns wirklich bedeutet und worauf es dabei ankommt, darüber spreche ich heute mit Stefan. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen für die Zuschauer damit?
Ja, gerne. Ja, ich bin der Stefan. Ich bin jetzt seit 7 Jahren hier bei Bose Food im Verkauf. Unter anderem seit 6 Jahren mache ich jetzt die Lohnherstellung nebenbei. Bin ausgebildeter Koch, habe jahrelang in der Gastronomie gearbeitet, Sternegastronomie, war selbst Küchenchef und wohne jetzt seit 13 Jahren hier in Deutschland. Bin eigentlich gebürtiger Österreicher, das heißt auch der zuständig dann bei uns im Verkauf, wenn der Dialekt mal ein bisschen härter fällt und kommen die Kunden gerne zu mir zurück.
Ja, schön. Lass uns doch direkt am Anfang bei dir anfangen. Du hast gerade schon gesagt, du hast eine Kochausbildung. Wo hast du deine Ausbildung gemacht?
Ich durfte
und wie hat's damals angefangen, warum du Koch werden wolltest?
Ja, warum ich Koch werden wollte, weil ich war ein, sagen wir mal, der klassische Bengel und Essen hat mich immer schon interessiert, habe schon mit 12 ganz gerne gekocht zu Hause und dann kam eins zum anderen und dann hatte ich auch die Ehre natürlich, ohne zu wissen, was eigentlich 2 Sterne Michelin bedeuten, damals in einem 2-Sterne-Restaurant meine Ausbildung zu machen.
Wo war das genau?
Das war damals das Restaurant Hanna in Österreich. Wir waren damals die Vorreiter der Molekularküche in Österreich. Waren damals das Pendant dazu zu Juan Amador hier in Deutschland. Mhm. Da war uns auch das eine oder andere Mal besuchen und hat uns die Tipps und Kniffe der Molekularküche noch beigebracht. Und ohne das zu wissen, was 2 Sterne Michelin sind, bin ich dann da rein in eine harte Schule.
Ja, das 2 Sterne Michelin-Sterne in der Ausbildung direkt zu erfahren, das klingt erstmal hart. Wie war das?
Am Anfang war es noch relativ einfach. Wir waren eine relativ große Küchencrew, da war noch alles entspannt. Mit 15 Jahren ist man auch noch ein bisschen flexibler, was das angeht. Da war noch alles entspannt und dann hat sich relativ schnell nach 1-2 Monaten der Ton geändert und dann waren so die ersten Ankommen vorbei und dann ging es los. Also das war halt dann schon so 18 Stunden, 16 Stunden Tage durch und 6 Tage die Woche ohne frei. Das habe ich alles mitgemacht, 3 Jahre lang.
Das klingt hart. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Richtig, richtig schöne Oldschool-Ausbildung mit Messer, die dir nachfliegen.
Okay.
Ja, gehört dazu.
Ich dachte, das gibt's nicht mehr.
Ja, damals gab es das noch. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Von dem her.
Aber ihr wart zwar die Vorreiter der Molekularküche, aber hast trotzdem so eine klassische Ausbildung durchleben dürfen.
Genau, genau.
Viele frische Fische, Fleischsachen selber auseinandernehmen dürfen und so?
Genau, ich hatte von Anfang an mit Kaviar und Gänseleber zu tun und auch mit ganz normalen Sachen. Weil Silvester hatten wir immer ein großes Buffet, da hatten wir immer so einen Schweinekopf, ganz klassisch, oder Schweinebraten gemacht, also auch klassische Hausmannskost. Da mussten wir dann normale Küche kochen, zu der Ausbildung dann noch dazu.
Das war auf jeden Fall wahrscheinlich eine sehr lehrreiche Zeit.
Eine sehr prägende Zeit, ja. Mhm.
Und da konntest du die ersten Erfahrungen mit Molekularküche.
Genau, genau, genau. Also von Amüs, Busch bis zum Dessert war halt immer Minimum 2-3 Komponenten molekular mit dabei. Damals ja noch in der Hochzeit von Ferran Adria und den ganzen Geschichten haben wir uns dann natürlich auch ran getraut und experimentiert und versucht und getan.
Ja, nicht schlecht. Und korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber du warst ja auch am Anfang der Ansprechpartner Nummer 1, wenn molekulare Fragen aufgetaucht sind.
Genau, genau, genau.
Ist das ein bisschen ruhiger geworden oder kommt mir das nur so vor? Weiß mittlerweile fast jeder, wie man die Pülverchen einsetzt?
Phasenweise. Also klar, jetzt mit der Geschichte, mit den Enzymen ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Aber da haben wir zum Glück den Marvin, der sich darum kümmert. Das lasse ich ihm auch. Und der Rest molekular ist immer so ein Hoch und ein Tief. Mal kommen mehr Fragen, mal weniger.
Ja.
Kommt immer ganz drauf an, was gerade wieder irgendwo wer auf Instagram gesehen hat.
Ja, trotzdem spannend. Und du bist dafür immer noch, stehst dafür immer noch Frage und Antwort, falls da.
Die grundlegenden Techniken haben sich ja über die Jahre nicht verändert.
Wenn ihr euch da per Telefon melden wollt, dann fragt gerne nach Stefan. Und dann ging es bei dir weiter. Du hattest mehrere Stationen durchlaufen. Event Catering, Küchenchef. Magst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen?
Ja, klar. Nach meiner Ausbildung bin ich dann noch weiter. Wunderschöne in Österreich noch geblieben. am wunderschönen Traunsee gewesen. Dann noch 2 Jahre, bis dann da das Hotel und das Schloss verkauft worden ist. Und dann bin ich auch schon relativ schnell nach Deutschland gekommen.
Ja, warum?
Wegen meiner damaligen Freundin, jetzt Frau.
Ja.
Die wollte wieder nach Hause, die ist hier in Deutschland aufgewachsen.
Und hier im Rheinland?
Ruhrgebiet.
Ruhrgebiet?
Woanders möchte ich auch nicht wohnen. Sonst kann man hier ganz zu ehrlich sein, wie im Ruhrgebiet. Nein. Ja, und für mich war es einfach damals als Koch, wenn du was im Zeugnis haben willst, musst du sowieso nach Deutschland mal gehen, damit du irgendwie weiterkommst.
Ja.
Und ja, jetzt bin ich 13 Jahre in Deutschland, ja. Verheiratet, 2 Kinder. Und
wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
33.
33, ist doch noch jung und knackig.
Ja.
Aber die Überstunden in der Küche haben dich altern lassen.
Die Überstunden haben mich altern lassen. Vor allem in Österreich fängt man ja mit 15 mit der Ausbildung an.
Grundsätzlich, ne?
Grundsätzlich mit 15.
Mhm. Ja.
Und von dem her konnte ich auch schon relativ früh.
Ich meine, geht auch hier in Deutschland. Den jüngsten Azubi, den ich selber hatte, der war 14 in Bayern.
Okay.
Der hat halt nach der Realschule, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau, hat er einfach gesagt, ich fange die Ausbildung an. Mit 14 ist man schon, also man, auch äußerlich war er noch ein Kind. Sehr kleines Kind. Grüße gehen raus, falls du das noch hier siehst, falls du hier das siehst. Aber ja, ich würde es nicht empfehlen. Ich habe die Ausbildung auch gerade angefangen, wo ich gerade 17 geworden bin. War auch noch ein Jahr minderjährig. Das war immer zur Lasten des Küchenchefs, der die Dienstpläne dann nur für mich bis 22 Uhr schreiben durfte. Aber ja.
Ja, auch das. Ja, also mittlerweile sind ja die Gesetze ein bisschen anders und werden strikter eingehalten.
Das ist auch gut so. Ja, bei mir wurden sie ja schon auf jeden
Fall meine Ausbildung gemacht da und halt in Österreich etwas weiter weg vom Schuss.
Ja.
Da war es noch nicht so mit Jugendschutzgesetzen und Einhaltung der Arbeitsregelung. Ja.
Ja, krass.
Ja, und dadurch konnte ich auch relativ früh oder relativ schnell hier in Deutschland einen Fuß fassen durch meine Ausbildung. Hab dann hier angefangen, damals auf Schloss Hotel Hugenpot unter Erika Bergheim. Und dann gab es da auch eine Umstrukturierung im Hotel, im ganzen Haus. Das Sterne-Restaurant da wurde dann zugemacht, sodass ich mich auch wieder neu umsehen musste. Dann über alte Kontakte kam ich auf die Idee, ja, ich mache mich selbstständig als freischaffender Koch. War dann eine Zeit lang hauptsächlich für die Industrie unterwegs, war dafür Unilever unterwegs. Hab da im Bereich Knorr Professional die Marktentführung mitmachen dürfen. War bei Kunden für Produktanwendungen, also jetzt nicht Verkauf, sondern wirklich schöne Produktanwendungen, Culinary Fachberatung nennen die das. Hatte da die Möglichkeit, von dem normalen Gasthof bis in die Care-Verpflegung reinzugehen. War in großen Krankenhäusern, durfte da immer 1-2 Tage mitkochen, mit über die Schultern gucken und da mit die Prozesse steuern.
Das klingt auch super spannend.
Das war ein sehr spannender Weg, ja.
Auch ein kompletter Kontrast zur vorherigen Sterneküche und Event-Catering, oder?
Ja, ja. Das war schon eine wilde Zeit, da hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, vor allem halt immer so diese verschiedenen Küchen zu sehen, Großküchen wahrscheinlich hauptsächlich, oder? Genau.
Ja, alles mögliche, also wirklich vom Gasthof bis zum Hotel. Ja. Ich durfte bei Hoteleröffnungen mit dabei sein und deren Küchenkonzepte unterstützen und mitgestalten. Nicht jetzt so, schneid die Zwiebeln zuerst, sondern wie kann ich Fertigprodukte clever einsetzen, sodass ich die größte Ergiebigkeit habe und den größten Nutzen von habe. Das war ganz cool. Und wie es halt so ist, endet auch mal irgendwann die Zeit als Selbstständiger. Und dann ergab sich eine Gelegenheit als Küchenchef in Ecke Mannheim da unten für einen Event-Catering mit Aussicht dann auf weitere Positionen, weil eigentlich noch mehr Häuser dazukommen sollten. Aber auch da musste ich dann relativ schnell abbrechen nach einem halben Jahr, weil es einfach eine Arbeitsbelastung war, die nicht mehr tragbar war. Also ich war 18 Stunden am Tag auf den Beinen, habe von der Bestellung bis zur Produktion alles alleine gemacht, Dauerprojekte geschunkelt.
Hast du einfach für dich selber eingesehen und entschieden?
Ja, nein, wie gesagt, nee,
muss man lassen. Ja.
Weil es gab keine Unterstützung, man hat da nur mit Leihkirchen gearbeitet und so Caterings bis 800, 900, 1500 Personen, alleine in die Mise en Place zu gehen und abends dann mit 8 Köchen zu schicken, war schon eine Herausforderung.
Boah, das glaube ich, ja.
Und dann mit all den Resümee bin ich dann, wo war ich denn danach? Gute Frage. Dann habe ich nochmal den Schritt zurückgewagt tatsächlich, wieder in die Sterne-Gastronomie, bin dann ins damals Restaurant Spatzenhof in Wermes als Chef der Party wieder zurück.
Wie viele Sterne hatten die?
Und damals hatten wir da 1 Stern. Nachdem die Michelin alles draußen war, wollten wir eigentlich auf den 2. Stern angreifen.
Ja.
Auch da dann wieder Umstrukturierung, der Finanzier dahinter hat dann ein bisschen das Geld ein bisschen gestockt. Ich glaube, mittlerweile gibt es das Haus auch gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, Chef der Party ist nicht so meins. Ich bin eher der Laute und ich möchte den Takt wieder angeben.
Ja.
Und bin dann Küchenchef geworden in einer Event-Location in Schwelm. Da haben wir ja Hochzeiten gemacht bis 200 Personen, Tagungen, solche Geschichten. Keine à la carte, sondern nur rein Veranstaltungen und Bankett geschickt.
Ja. Hast du ja auch schon relativ früh im jungen Alter Verantwortung übernommen, oder nicht? War das schon immer dann so der Plan, wo du ja auch gerade sagtest, du möchtest schon lieber wieder die Führung übernehmen?
Ja. Also bei mir war durch meine Ausbildung und dann durch die geschrumpfte Küchencrew, die wir dann in meiner Ausbildung schon waren, war es eigentlich gang und gäbe, dass wir zeitweise mit 4 Azubis und dann Küchenchef und einem weiteren ausgelernten Koch da 2 Sterne gekocht haben. Das heißt, du hattest deinen eigenen Posten.
Ja.
Und musstest da schon relativ früh als Azubi auf 2-Sterne-Niveau deinen Mann stehen.
Ja, ne? Klar.
Und das dadurch, und ich bin ja auch jetzt nicht der leise Typ, sondern ich gehe ja immer mehr mit dem Kopf durch die Wand. Und bin da auch eher der Laute. Du lachst, du kennst mich. Auch wir hatten schon unsere Diskussion. Nein.
Ja?
Ich bin da halt immer der Ehrliche und der Direkte. Und
ja.
Ich brauche dann auch so
dieses... Nicht umsonst bist du wahrscheinlich Football-Fan.
Ja, auch das. Ja.
Einfach nach vorne preschen.
Und dann bin ich in meine nächste Küchenchefrolle reingeschlupft direkt wieder. War dann in einem Steak- und Grillhaus Küchenchef in Essen. Haben da ja auch noch eine Kantine mit dabei gehabt, die ich mit unterstützen durfte, wenn da nur der Mann war. Und so habe ich mir über die Jahre mein breites Spektrum an Gastronomie, Erfahrung und verschiedene Ansichten und Konzepten aufgebaut und kann heute.
Ich glaube, das ist immer spannend, ne?
Und kann heute dementsprechend dann auf die Kunden auch.
Deswegen gut eingehen, oder?
Ja.
Ja, gerade, dass man mal viel sieht und auch bei deiner Zeit bei Unilever, denke ich, die verschiedenen Konzepte zu sehen und zu betreuen, ist ja nur eine gute Erfahrung, die man daraus ziehen kann, oder?
Ja, vor allem, das spiegelt halt die Flexibilität der Gastronomie und der Küche halt wieder, ne?
Ja, ja.
Und das ist das Schöne an dem Beruf, was man eigentlich auch nicht missen möchte.
Ja, das stimmt.
Auch wenn ich jetzt nicht mehr auf der aktiven Seite sitze oder stehe,
sondern
jetzt auf der inaktiven Seite sitze.
Ja, aber ich glaube, das schätzen auch viele unserer Kunden da draußen, dass man hier eben so viele Köche und Köchinnen sitzen hat, die man dann erreicht und die eben einem nicht nur beim Sortiment weiterhelfen, sondern eben auch mit der Erfahrung weiterhelfen können und vielleicht hier und da ein paar Tipps mitgeben können.
Genau, das ist das Schöne, wenn mich Leute immer fragen, warum kochst du nicht mehr? Ne, dann sage ich, ich habe jetzt die Möglichkeit, am Telefon theoretisch zu kochen. Das heißt, ich kann all meine Erfahrungen, all meine, mit dem Wissensstand, den ich mir jetzt hier noch über die Jahre aufgebaut habe, tatsächlich sieht man die Gastronomie noch mal ein bisschen anders. Und man schreibt Karten mit Kundenrufen an. Ich brauche eine Idee, hast du was? Ich möchte hier so und so. Und man kann die Speisekarten der Kunden aktiv mitgestalten am Telefon.
Ja, spannend. Aber dann hast du irgendwann gesagt, ich hänge die Schürze jetzt komplett an den Nagel.
Ja, wenn der Familie...
Und bist dann eben zu uns gekommen. Ne? Weil,
genau, aufgrund der Familie und meines ersten Sohnes war dann so, dass ich gesagt habe, nee, ist gut jetzt mit Küche. Man möchte auch dann am Wochenende, wenn er Fußball spielt, da zugucken gehen und nicht 12, 30 Stunden mehr am Tag in der Küche stehen. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich mich hier beworben, weil gerade eine Stelle frei war. Und dann ging das innerhalb von 2-3 Monaten, war ich dann hier und habe angefangen.
Ja, nicht schlecht. Direkt im Verkauf durchgestartet.
Direkt im Verkauf. Ja,
durchgestartet weiß ich nicht. Aber klassisch erstmal im Lager eingearbeitet worden.
Auch einen Monat im Lager.
Ja.
Habe da Lager komplett mitgemacht natürlich. Die meisten bei uns, wenn die anfangen.
Ja.
Damit man auch weiß, was das hinten raus heißt, wenn man vorne das Knöpfchen drückt.
Genau,
am Rechner. Was da hinten passiert und wie die Abläufe sind, damit man auch das ganze Große versteht. Ja.
Ja. Was hat dich denn da so an Boßfurt gereizt, als du dann gesehen hast, dass die Stelle hier offen ist?
Die Chance erstmal zu bekommen, außerhalb der Küche irgendwie Fuß zu fassen, aber trotzdem noch was mit Essen zu tun zu haben, mit Lebensmitteln zu tun zu haben. Mein erstes Azubi-Lehrlingsgehalt habe ich damals im Messer gesteckt, die ich bei Boßfurt bestellt habe tatsächlich.
Ah ja, okay, cool.
Und so hat sich auch wieder ein Kreis irgendwie geschlossen.
Und auch wahrscheinlich oft in den Sterne-Läden auch bei uns hier bestellt, oder?
Ja, ich war von meiner Lehrzeit an quasi Boßfurt-Kunde.
Ja.
Und das macht's.
Ich hatte vorgestern jemand auch hier zur Podcast-Aufnahme, den Thies, mit dem hatte ich die Ausbildung in Bonn auch zusammen gemacht. Und dadurch sind nochmal bei mir viele Erinnerungen zurückgekommen. Und tatsächlich saß der Küchenchef auch immer mit dem Boßfurt-Katalog im Büro und hat dann die Speisekarten geschrieben. Und auch, ich habe sogar noch ein Foto, das habe ich letztens nochmal rausgesucht. aus der Ausbildung von 2006 von unserem Holundersaft mit dem alten Logo drauf.
Ja, aber so schließt sich dann halt manchmal der Kreis und das ist auch irgendwie das Schöne. Mhm. Und das ist halt eben auch wieder dieses Thema Gastronomie. Die Gastro ist klein, die Gastro ist ein Dorf. Man trifft immer irgendwem, den man schon mal irgendwo gelernt hat. Und wenn es nur der Lieferant war,
genau,
wo man jetzt selber am Telefon sitzt oder am Zug sitzt.
Ja, und wie kam es dann dazu, dass du jetzt das betreust, was du betreust, nämlich die Lohnherstellung? Darüber möchte ich mit dir natürlich jetzt gerne,
ja,
gerne am meisten reden.
Wie sich das so ergeben hat, ich bin da, glaube ich, einfach so reingerutscht. Früher hat das Thema der Tobi betreut und da war das auch noch nicht so groß, wie wir das jetzt eigentlich machen und tun. Da waren das damals noch ein paar kleinere Kunden, die der Tobi nebenbei mit betreut hat. Und dann kam die Umstrukturierung ja auch bei uns in der Firma und dann mussten wir da ein bisschen auch schauen, wie geht das weiter, was wollen wir damit machen und wem setzen wir da hin. Damals war noch ein ehemaliger Kollege da, der Andreas Lotz noch hier, der das Thema dann mit mir quasi angegangen ist, wo wir das aufgebaut haben. Grüße gehen raus, ganz klassisch, ne?
Ja, genau. Ich merke, du siehst und hörst den Podcast, sehr gut.
Und da bin ich da so reingerutscht, weil wir gesagt haben, oder der Tobi auch gesagt hat, wir brauchen da Leute, die Kocherfahrung haben, die wissen, wie Rezepturen funktioniert.
Ja.
Die den organisatorischen Überblick behalten können.
Ja.
Und
da hilft dir der Küchen-Background wahrscheinlich enorm weiter.
Ja.
Ja.
Letztendlich ist es nichts anderes, wie einen Küchenalltag zu organisieren.
Genau. Ja.
Ich sitze daheim in meinem Stuhl, wenn wir ein neues Projekt starten.
Ja.
Ich bin mit allen Abteilungen in Kontakt. Ich bin mit der Marketing, mit euch in Kontakt wegen Etikettendesign.
Genau,
ich muss mit der Produktion sprechen. Können wir das machen? Wie können wir es machen? Ich muss mit dem Einkauf reden, wenn wir irgendwie neue Artikel brauchen oder neue Abfüllbehältnisse dafür brauchen. Ich bin mit der QM zugange.
Ja.
Die Nährwerte dafür berechnen, die Allergenkennzeichnung machen und gucken, dass lebensmittelrechtlich soweit alles fertig ist und korrekt ist, damit wir da auch keine Schwierigkeiten auf dem Markt bekommen. Genauso muss ich mit dem Lager sprechen, wenn es größere Aktionen gibt, Versandaktionen, wie wir das logistisch lösen können.
Ja, es steckt einiges dahinter und bei dir läuft alles zusammen.
Bei mir läuft alles zusammen. Noch ist mein Gehirn groß genug und jung genug und fit genug, um das alles zu speichern.
Ja, mit 33.
Mache ich den Spaß 6 Jahre.
Ja. Und hast auch immer noch Freude daran.
Gibt immer Ups und Downs. Immer. Der Anfang war schwer, weil wir dafür keine Blaupause hatten.
Ja,
sondern wir hatten keine festgelegten Standards. Das heißt, wir mussten, als wir das ganze Thema aufgerollt haben, dann erstmal neue Prozesse schaffen. Wie gehen wir an was ran?
Ja.
Und das war halt schon spannend. Jetzt läuft das alles, jetzt macht es auch Spaß. Und
magst du uns einfach mal mitnehmen? Ich bin jetzt einfach mal Restaurant Boss Food und ich rufe bei dir an. Und möchte gerne, was möchte ich denn herstellen? Vielleicht
nicht rollenspielmäßig.
Boah, ich bin immer so, wir verkaufen immer so viel Pesto und die Gäste, die fragen immer, Mensch, kann man das Pesto nicht mal kaufen? Aber ich habe ein kleines Team, ich kann das auf keinen Fall selbst produzieren. Außerdem möchte ich, dass alles safe ist.
Ja. Genau, also grundsätzlich läuft es so, der Kunde kommt erstmal mit einer Anfrage zu uns, sagt, ich hätte gerne so und so und so.
Das Pesto,
genau. Dann höre ich mir das erstmal alles an, weil manchmal sind auch Anfragen dabei, die einfach nicht umsetzbar sind.
Ja.
Dann muss man halt direkt am Telefon auch klar sagen, nee, können wir nicht, sind wir zu klein für, haben wir nicht die Geräte für oder das ist einfach nicht umsetzbar, weil wir sind kein Lebensmitteltechnologe.
Das stimmt.
Im Fall eines Pesto würde ich mir sagen, okay, schicken Sie mir gerne ein Muster, eine Vergleichsprobe, die Rezeptur dazu. Was stellen Sie sich für ein Glas vor? Welche Füllmenge brauchen Sie ungefähr?
Rezept habe ich gar nicht. Ich mache das eigentlich immer so. Kannst du das nicht für mich machen, das Rezept?
Jein.
Ah, schade. Ja, dann tüftel ich mal ein paar.
Genau. Also wir sind da schon so, dass wir sagen, wir brauchen eine Rezeptur. Mhm. Wir haben keine Produktentwicklung. Klar, wenn es jetzt so Kleinigkeiten sind, wo man noch ein bisschen dran rumschraubt, dann machen wir das erfahrungsmäßig. Ne? Gerade was so Fruchtaufstriche angeht, weil jeder kocht seine Marmeladen und Fruchtaufstriche in der Regel mit Gelierzucker. In großen Mengen in Produktion ist das aber nicht so klasse, weil es einfach schlecht geliert und dann machen wir das lieber mit Pektine. Dann bauen wir die Rezeptur um oder der IC hinten in der Küche baut das dann um.
Ja.
Aber grundsätzlich sind wir auf die Rezeptur des Kunden angewiesen, weil wir sonst gar nicht wissen, wo sollen wir hin und was soll es werden.
Aber ich habe gesehen jetzt im Fall des Pestos, euer Boss Food Pesto, das ist doch so toll ausgezeichnet immer. Das würde ich gerne eigentlich einfach nur mit meinem Restaurantnamen labeln lassen.
Dann machen wir das auch.
Ja, das würde ich nehmen.
Dann machen wir das auch, genau. Alle unsere Gewürzgartenartikel und Eigenmarken, die wir selbst produzieren und für uns selbst vermarkten, sind auch mit anderem Label möglich. Abnahmemengen ist immer so relativ. Muss sich halt für beide Seiten lohnen. Ne? Ja, klar, also ja. Für einen Becher Thermomix schmeiße ich jetzt den ganzen Prozess nicht an. Ja. Aber von dem her sind wir da vielleicht frei flexibel, was das alles angeht. Ja.
Und dann kümmerst du dich um alle Dinge, die man sich drum kümmern muss.
Genau, wenn's jetzt eine Rezeptur von uns ist, ja, die steht, die fertig ist, wo einfach nur ein anderes Label drauf soll, dann ist das relativ einfach. Ja. Dann spreche ich mit euch oder mit dem Kunden.
Mit Joshua, der bei uns für die Etiketten zuständig ist.
Genau, ja. Möchtet ihr das Etikett selber machen, sollen wir das für euch übernehmen, schickt mir die Logodaten, da ist der Kontakt von Joshua, der kümmert sich dann von uns in der Seite drum, dann ist es ein einfacher Prozess. Wenn es jetzt natürlich eine fremde Kunderezeptur ist, ja, dann startet halt erstmal der Musterprozess. Ne? Mhm. Wir gucken erstmal, welche Ressourcen brauchen wir, wie ja, machen wir was, ist es umsetzbar, was brauchen wir dazu und dann machen wir einfach mal ein Muster, schicken das dann zurück. Mhm. Im besten Fall haben wir vorher schon ein Vergleichsmuster bekommen, damit ja, wir ungefähr wissen, sind wir auf dem gleichen Level oder passt irgendwas nicht,
ja.
Weil... wie wir alle in der Küche wissen, ist halt so, man schreibt halt nicht immer alles ins Rezept. Ne?
Ja,
manchmal ist es dann so, diese Prise Salz.
Wobei beim Abschmecken eine Prise, hat man dann vergessen, das aufzuschreiben oder so.
Genau, ja, ne? So, das ist halt auch immer so, diese Angaben müssen halt so korrekt sein wie möglich. Das ja, heißt, mit einer Prise Salz kann ich auf einen Topf vielleicht was anfangen, aber wenn ich halt einen ganzen Kessel mit 80 Liter produziere, wird es halt schwierig mit einer Prise Salz.
Ja, das stimmt.
Das heißt, es muss schon am besten grammgenau ausgewogen sein, alles. Mhm. Damit das Endprodukt halt auch einfach dann den gewünschten Anforderungen entspricht.
Ja.
Und dann schicken wir das zum Kunden, dann probiert er das und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja. Im besten Fall ist er mit dem ersten Muster zufrieden.
Ja.
Und dann startet der weitere Prozess eben. Dann kommt die QM mit ins Boot, die dann die Nährwerte erstellt, alles hinterlegt, alle lebensmittelrechtlichen Daten pflegt.
Ja.
Eben wieder Etiketten, Produktion und dann ist das hoffentlich relativ schnell fertig entwickelt und auf dem Markt.
Ja, und was haben wir da alles für Konzepte? Also, was ich damit meine, ist, manchmal wird es bei uns produziert und wir haben es im Shop, manchmal wird es nur bei uns produziert oder es ist gar nicht bei uns im Verkauf, sondern ja, geht nur zum Kunden in den Verkauf.
Ja, da muss man immer individuell entscheiden. Es ist natürlich so, dass wenn man bekannt in seiner Region ist, dann laufen da die Artikel auch.
Ja.
Wenn man den Artikel bei uns listet, ist es halt immer so eine Geschichte, dann ist es ein Artikel von, was haben wir gerade aktuell, 20.000, 21.000 Artikel.
Also ich glaube 18.000 roundabout, die letzte Excel-Liste, die ich mir da gezogen habe vor Weihnachten.
Das ist halt diese Relation. Ja. Ne? Bei uns ist halt dann einer von 18.000 Artikeln, der durchstarten kann, klar, aber meistens es nicht tut, weil er einfach in der Masse untergeht.
Mhm, ja.
Ne, deshalb, klar, wir haben ein paar Sachen, die wir probiert haben, bei uns ins Laufen zu kriegen, die wir aber auch wieder rausschmeißen mussten, ganz einfach, weil es einfach nicht haltbar ist oder nicht machbar ist, umsetzbar ist, weil wenn wir dann im Endeffekt auf der Ware sitzen bleiben, weil sie einfach nicht verkauft wird, ist es auch nicht das, was gewünscht ist.
Ja, klar.
Von beiden Seiten nicht.
Das stimmt.
Deshalb gucken wir halt immer, wägen wir ab. In erster Instanz hoffen wir natürlich immer, dass der Kunde da alles in seiner Umgebung tut und da alles verkauft, weil es auch für uns logistisch am einfachsten ist dann. Aber auch da sind wir flexibel mit dem ein oder anderen Projekt.
Ja, klar. Dafür sind wir doch auch dann am Ende hoffentlich bei den Kunden, die du im Moment schon betreust, bekannt. Im Grunde versuchen wir erstmal alles möglich zu machen, oder? Speziellen Zutaten, die uns vielleicht... wie war das mit dem Drachenblut zum Beispiel?
Ja, genau.
Das ist doch bestimmt eine interessante Geschichte. Dürfen wir darüber reden?
Weiß ich gar nicht, ob das so okay ist. Nein, es gibt halt immer wieder wilde Anfragen und wie das Drachenblutgewürz vom Heiko, da mussten wir, oder der Heiko hat das dann tatsächlich auch noch mit uns organisiert, das Harz vom Drachenblutbaum aus, weiß ich gar nicht, irgendwo Afrika.
Wo es genau herkommt, weiß ich jetzt auch nicht.
Organisieren. Anfragen sind speziell, aber wir tun auch da wie im Verkauf halt auch, wenn ein Kunde anruft und sagt, ich brauche Entenzungen, dann versuchen wir für den Kunden Entenzungen zu organisieren. Also wir sind da, was ja auch der Spirit of Boos ist, wir sind ja letztendlich Dienstleister.
Ja, klar.
Und wenn wir um Hilfe fragt, dann versuchen wir zu helfen, so gut wie es geht.
Ja, das ist, glaube ich, das, was uns dann am Ende auch auszeichnet einfach.
Genau.
Und was ich jetzt halt immer mit den Leuten, mit denen ich so spreche, hier auch durch den Podcast immer wieder höre, wie dankbar die sind dafür, dass wir immer so hilfsbereit sind, starke Partner an der Seite sind und das ist dann auch, glaube ich, am Ende, was uns auszeichnet.
Ja, und das ist auch das Schöne hier, man halt eigentlich ist kein Tag wie ein anderer. Jetzt bin ich über knapp 7 Jahre hier.
Ja.
Ich glaube, ich hatte einen Tag, wo wirklich nichts passiert ist, ohne irgendwelche
Ausfälle. Letzte Woche bei der Inventur, meinst du?
Nein, auch da war ich. Nein, man hat jeden Tag andere Kunden, man hat jeden Tag andere Anfragen. Sei es jetzt normal im Verkauf oder auch in der Lohnherstellung oder in den anderen Projekten, die ich mit betreue noch. Es ist halt einfach, jeden Tag ist irgendwas anderes. Und
was betreust du noch für Projekte?
Was betreue ich noch für Projekte? Wir machen nebenbei noch, was so auch während Corona angefangen hat damals, Versandaktionen. Die laufen über meine Tastatur, über meinen Schreibtisch. Mhm. Das heißt, wir haben damals Kochboxen verschickt zusammen mit Johann Lafer, der Online-Koch-Workshops gemacht hat, und dazu einen Partner brauchte, der die ganzen Lebensmittel packt und verschicken kann an Hunderte von Haushalten. Das haben wir gemacht. Wir machen zu Weihnachten jedes Jahr um die einige Pakete, sagen wir es mal so.
Die Präsentkörbe.
Genau, Präsentkörbe, Präsentpakete. Körbe zu verschicken ist immer schwierig, wenn dann sie nur noch Pakete oder Präsente allgemein. Wo wir für Kunden individuelle Präsentschachteln packen, sage ich jetzt mal so klassische Weinkartons, Kartons, irgendwie Flasche Champagner rein, zwei, drei Pralinchen oder andere Zutaten, die wir halt so haben.
Und auch gerne noch mit einer personalisierten Grußkarte.
Mit einer personalisierten Grußkarte oder einer Banderole drumherum, auch das machen wir möglich zur Not. Das läuft auch noch alles organisatorisch über meinen Tisch, wo es dann auch darum geht, mit dem Einkauf abzustimmen, dass die Ware rechtzeitig da ist, mit dem Lager, dass die Kartonagen da sind. Dass die Leute parat sind, um rechtzeitig die Sachen zu verschicken, weil vor Weihnachten musste dann ja ganz schnell gehen.
Ja.
Ja, das mache ich noch nebenbei. Neben meinen normalen Verkaufstätigkeiten mache ich noch ein bisschen Key-Account für eine weltweit tätige Catering-Kette. Im europäischen Raum dann aber nur natürlich. Und
neben die auch bei uns bestellen, ne?
Die auch bei uns bestellen, mit mehreren Standorten. Und neben dem ganzen Lohnherstellung, Projektmanagement, Verkauf bieten wir noch so eine Art Fulfillment-Service an, was ja dann wieder an die Lohnherstellung quasi anschließt, wo wir für Marken, die wir produzieren oder mitproduzieren, auch die Logistik mit übernehmen.
Ja.
Das heißt, wir kümmern uns um den kompletten Versand, um die Warenwirtschaft im Hintergrund. Ja, das darf ich auch noch nebenbei so ein bisschen mitbetreuen.
Ja, cool. Was ich dich aber noch fragen wollte, ist bei manchen Gläsern hauptsächlich, glaube ich, die wir produzieren, manchmal steht drauf, hergestellt von Bose Food oder hergestellt für XY. Wo ist da der Unterschied? Weil, also bei denen jetzt, wo ich es weiß, hergestellt für und wir sind der Hersteller.
Der Unterschied ist der, was möchte der Kunde?
Ja.
Ne, es gibt Kunden, die sagen, ja, ich möchte, dass die Kunden denken, das sind von mir. Ich produziere das selbst und ich mache das und ich vermarkte das selber. Dann gibt es so Partner, wie wir es mit Golden Circle zum Beispiel haben, einer unserer größten Partner aktuell, die ganz klar sagen, Bose Food steht für Premium. Mhm. Wir möchten, dass da drauf steht, hergestellt von Bose Food. Das ist halt immer das im...
wie so ein Gütesiegel.
Genau, wie so ein Gütesiegel, wie so ein Stempel. Das ist tatsächlich ganz kundenindividuell. Gibt es halt dann noch so versteckte Sachen, ne? wer macht den ERN-Code, wo man zur Not noch rückverfolgen könnte, wer es produziert hat und wer nicht. Wenn man das auch nicht möchte, kann man auch noch einen eigenen ERN-Code stellen.
Ja.
Ne? Dieser Strichcode da hinten drauf. Ja. Aber auch das sind alles so Sachen, ja. Kommt immer drauf an. Manche möchten uns drauf haben, manche
nicht. Alles individuell von dir dann geregelt.
Genau. Alles in Absprache dann immer und Gucken wir mal wieder, wo die Reise hingeht.
Ja, spannend. Und wo in Deutschland geht so das meiste hin im Moment? Also wer sind unsere Hauptkunden, die bei uns herstellen lassen?
Unterschiedlich, ne? Wir haben natürlich einen langjährigen Partner wie Lucky Maurer, der sich ja auch immer freut, mit uns was Neues zu machen. Neuere Projekte wie Golden Circle, die natürlich auch deutschlandweit aktiv sind, haben natürlich auch mit Too-Free auf Sylt zum Beispiel eine bisschen eine frischere Marke und jugendlichere Lifestyle-Marke mit limetten Koriander-Mayo und solchen Geschichten.
Ja, die Chashuka ist sehr lecker, kann ich nur empfehlen.
Gutes Katerfrühstück. Nein, also da sind wir querbeet. Wir haben hier in der Region einige, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind da völlig frei, also jetzt so definiert Nord-Süd ist schwierig.
Ja, und jetzt müssen wir davon ausgehen, dass nach dieser Podcast-Folge mindestens eine Handvoll neue Anfragen kommen.
Ja.
An was, wo darf man sich da direkt irgendwo melden per Mail oder soll man sich erstmal unsere Podcast...
Erstmal den Podcast bis zu Ende anhören natürlich.
Ja, das schon.
Nein, und dann einfach bei uns im Verkauf anrufen.
Einfach erstmal service@bosfood.de für so eine
genau, an die
Anfrage.
Service-Ad, wenn man
was schriftlich machen möchte. Dann an dich weitergeleitet, oder?
Genau. Die Kollegen wissen da Bescheid, die leiten das dann an mich weiter. Oder ja. Also meinen zweiten Mann im Team, an den Martin, der mich da tatkräftig unterstützt und auch schon seine eigene Kunden hat und da mir sehr viel wegnimmt, wenn es bei mir zu viel wird.
Ja.
Und wenn man zu faul zum Schreiben ist, dann ruft einfach an und lasst euch zu mir zustellen.
Ja.
Wenn ich nicht da bin, rufe ich zurück. Aber nur, wenn er nicht sagt.
Du hattest es ja gerade auch schon erwähnt, der IZ, also Martin Eisenberger in unserer Produktionsküche, der macht das dann ja alles von Hand. Und das alles in kleinen Chargen, richtig? Was ist so die größte Charge, die wir von irgendwas gemacht haben? Oder das...
Das ist schwierig zu definieren. Was man halt nie vergessen darf, bei uns in der Produktion wird halt alles händisch gemacht.
Genau, ja.
Das heißt, die Gläser werden von Hand aus der Kartonage genommen, von Hand gesäubert. Es wird von Hand gekocht, es wird von Hand abgefüllt. Der Deckel wird von Hand zugedreht. Also es geht durch viele Hände und die Leute da hinten geben sich echt Mühe.
Das ist aber auch dem quasi geschuldet, dass wir halt darauf verzichten, Maschinen einzusetzen.
Genau.
Weil, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber bei Maschinen, zumindest war ich zum Beispiel mal in verschiedenen Abfüllanlagen und dann ist die Maschine ja auf das eine Glas eingestellt.
Genau.
Und weil wir so viele verschiedene Gläser, Behältnisse benutzen, ist das eben quasi wichtig, dass wir von Hand arbeiten, auf diese individuellen Wünsche auch einfach eingehen zu können.
Genau, ich glaube, wir haben mittlerweile ein Spektrum von 80 verschiedenen Gläsern, die wir abfüllen können, ohne jetzt irgendwelche Dosentüten noch hinzuzunehmen, sondern rein Glasware.
Ja.
Und von dem her ist es, welche Chargengröße ist machbar, ist immer schwierig. Na klar, Pesto müssen wir halt auch irgendwie in Thermomix mixen.
Ja.
Für so Fruchtaufstriche, Marmeladen oder Soßen haben wir halt große Rührschüsseln oder so einen großen Kessel mit 80 oder mit 100 Liter. Das ist dann halt eine Charge. Ne?
Ja.
Dann wird das da hinten gekocht und abgefüllt.
Das ist halt aber auch das Gute daran, dass wenn jetzt jemand kommt und möchte eben das Pesto herstellen lassen oder die Marmelade oder die Barbecue-Soße, was auch immer, dass das eben quasi genauso hergestellt wird wie in den Küchen, in denen das dann am Ende vielleicht verkauft oder angeboten werden soll.
Genau. Einige Kunden, denen wir das machen, die dann zum ersten Mal bei uns in der Küche hinten standen, die waren überrascht, dass deren Restaurantküche teilweise größer ist als unsere Produktionsküche.
Ja, klar.
Ne, also es ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Küche. Wir haben da einen Kipper, wir haben da zwei Kessel, zwei Konvektomaten.
So klein finde ich sie auch nicht, aber...
Ja, habe in größeren à la carte Küchen gekocht.
Ja, vielleicht.
Da steht keine große Gerätschaft.
Das stimmt.
Sondern da steht die reine Manpower dahinter.
Ja.
Und das gleiche auch dann beim Etikettieren.
Ja.
Ne? Das heißt, jedes Glas wird per Hand etikettiert. Und das ist keine große Maschine, wo die Gläser durchlaufen und klack, 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 sondern da stehen zwei Leute, die wirklich die Siegel darauf kleben, die Etiketten da drum machen. Und da braucht man sehr viel Ruhe dafür.
Ja.
Ich habe einmal ein Etikett geklebt. Danach war das Glas an der Wand, weil es nicht gerade war. Von dem her immer ganz froh, dass wir da auch so tolle Leute hinten haben. Die da alles möglich machen, die mich zwar auch manchmal anmeckern, wenn es zu experimentell wird, aber
wir beschränken uns ja meistens auch mittlerweile auf die Etiketten, die wir hier im Haus drucken können, weil das eben dann auch am schnellsten geht. Wenn wir es bei irgendeiner Druckerei bestellen, dauert es ja dann doch meistens leider so eine Woche, bis es bei uns im Haus ist.
Leider,
und der IZ ist schneller mit der Produktion und dann warten die Gläser darauf, beklebt zu werden.
Ja, auch beim IZ kommt dann der Koch raus. Ne? Der Bon ist klar, der muss weg.
Ja, zu Recht.
Zu Recht.
Deswegen ist das eigentlich immer ganz cool, dass wir mittlerweile drei verschiedene Größen hier auf unserem Etikettendrucker drucken können. Und theoretisch ist da noch mehr möglich.
Auch da haben wir uns ja...
Solange sich die Chargen wieder...
weiterentwickelt.
Ja.
Wenn ich überlege, damals hatten wir noch diesen uralten Drucker, ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst.
Ja, doch, der war schon nicht mehr so richtig in Benutzung. Der neue Drucker steht hier schon immer, seitdem ich hier bin, aber Joshua hatte damals auf dem alten Drucker auf jeden Fall noch einige Sachen gedruckt. Und der war wild, da musste man dann auch teilweise die Tinte trocken föhnen, dann stand er da mit dem Föhn und so.
Ja.
Und der neue Drucker hat das alles eingebaut quasi. Da wird das direkt getrocknet.
Mussten wir noch die rohen Etiketten in den Wärmeschrank reinpacken, dass wir die überhaupt bedrucken konnten.
Ja, und nachdem dann die Materialien des alten Druckers sich zu Ende geneigt haben, haben wir den dann ja auch jetzt hier quasi beerdigt.
Deshalb wird alles bei uns von A bis Z, können wir alles machen.
Ja, genau, das ist richtig. Das zeichnet uns am Ende aus. Das ist nicht nur gemünzt auf die Lohnherstellung, sondern eben allgemein oft bei uns im Verkauf und im Versandhandel. Ohne uns da jetzt so sehr selbst zu beweihräuchern, du schaust mich schon wieder so an.
Nein, es ist ja auch okay.
Das ist jetzt mein Marketing-Sprech, der da rauskommt.
Nein, es ist ja auch okay. Das ist ja auch das. Ne? Deshalb, wie gesagt, von A bis Z von Anfrage bis zum Versand ist bei uns alles möglich.
Ja.
Ne, wie schon gesagt, wir machen auch Fulfillment-Service mit Geschenkverpackungen zur Not, wenn es sein muss. Klar, ja. Kostet natürlich alles. Pauschalpreis gibt es für uns halt bei nichts.
Ja.
Weil halt eben alles so individuell ist und wir nicht sagen, wir machen alles nach Plan A, sondern wirklich für jeden Einzelnen wird geguckt und gemacht und getan und geschaut. Und dann kommt halt irgendwann mal ein Preis bei raus.
Ja, ja.
Sei es für ein Glas Salz abgefüllt oder sei es halt eben für einen Fulfillment mit kompletter Logistik und Versand oder Shopbetreuung, was wir auch noch machen.
Und wie, wenn du das jetzt, hast du das großartig mitbekommen mit der neuen Chefslist-App, die wir letztes Jahr gelauncht haben, zusammen mit Chefslist?
Ja.
Wird das schon gut angenommen oder rufen die Leute dann doch noch lieber an, weil eben diese Persönlichkeit auch noch nachgefragt wird?
Ja, es ist generationsabhängig tatsächlich.
Das kann ich mir vorstellen.
Also klar, die ältere Generation, ich sage jetzt mal, ohne das laut zu sagen, 40 plus, 50 plus, nein, die was schon länger mehr stehen, ich bin 33, ich darf das, die rufen immer noch gerne an und tun immer noch das persönliche Gespräch.
Ja.
Oder nutzen halt, wenn sie vorher den Webshop genutzt haben, bleiben sie natürlich beim Webshop. Und die jüngere Generation möchte schon die App nutzen.
Mhm.
Ich sag mal so, wir können da auch noch ein bisschen mehr rausholen und ein bisschen mehr Gas geben. Aber die App ist, ich habe sie auch auf dem Handy, ich nutze sie auch zwischendurch. Gerade wenn man irgendwie unterwegs ist, mit irgendwem quatscht oder mit alten Kollegen unterwegs ist und die trifft.
Ja.
Habe eigentlich das und das und dann brauchst du nicht immer die Homepage aufmachen, sondern machst die App auf. Und
das ist halt der Komfort da dran, oder? Ja,
ja,
das ist immer griffbereit ist.
Das ist halt, ne, und das kommt halt doch unserem Spruch, ne, der außerhalb ja für uns gilt. Mhm. Ne, wir sind das Amazon der Gastronomie.
Ja.
Kommt dann die App dann doch schon hin und dann.
Ja, heute bestellt, morgen da. Das stimmt ja soweit. Nur ich glaube, den Claim, der ist gepachtet. Ja, Stefan, ich glaube. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Du hast uns einiges erzählt über die Lohnherstellung und über deinen Werdegang und Alltag hier bei uns im Verkauf.
Wild. Wild. Ruhig ist es nie bei uns, nein.
Das ist richtig, ja. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst doch gerne ein paar Sterne für den Podcast da würden wir uns freuen. Und das unterstützt uns, wenn ihr den Podcast auch teilt mit euren Kollegen und Kolleginnen.
Wo ist der Button
hier? Daumen hoch, alles. Ja, bei YouTube Daumen hoch.
Und ich höre mir auch mal eine Folge an.
Kannst auch gucken auf YouTube, ja. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Danke, tschüss, dass ihr hier
ciao.
Danke fürs Zuhören beim Bose Food Podcast, der Podcast von Bose Food. Lass uns gerne eine Bewertung da, abonnier den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und folge uns auf YouTube. Mehr Stories, Produkte und Inspirationen findest du auf bosefood.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.